Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'a. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 11. Februar 2022, gleich dem 22. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Siegesdekade. Beginn der 15. Jahrhundert nach der Hijra. Dann geht es weiter mit einem weiteren Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Javad, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Teheran setzt Hoffnung auf die Nation und nicht auf den Westen. Naftali Bennett: Es ist gefährlich, zum falschen Atomabkommen zurückzukehren. Zahl der Todesopfer im Jemen hat sich verdoppelt, seit UN-Gremium Monitore abgebaut hat. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Teheran setzt Hoffnung auf die Nation und nicht auf den Westen. Anlässlich des 43. Jahrestages der Islamischen Revolution sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi: Teheran habe keine Hoffnung auf den Westen gesetzt und verlasse sich beim Erreichen der politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit ausschließlich auf das iranische Volk. In einer Ansprache während des Freitagsgebets in der großen Musalla-Moschee in Teheran sagte Raisi, dass die Außenpolitik des Landes auf Ausgewogenheit beruhe und Fortschritt von Einheit und Konvergenz abhänge. Er betonte, Iran akzeptiere es weder, beherrscht zu werden, noch wolle es andere Nationen beherrschen. Wir akzeptieren weder, dass wir beherrscht werden und unsere Unabhängigkeit aufgeben, noch wollen wir irgendjemanden unterdrücken, sagte Raisi in einer Ansprache während des Freitagsgebets in Teheran. Er begrüßte die Islamische Revolution als ein Symbol göttlicher Macht, das die Welt faszinierte. Alle fragen sich damals, wie eine Nation, indem sie sich auf Gott verlässt, eine selbstbewusste Regierung stürzen kann, die von den Großmächten unterstützt wird und freiwillig eine Regierung im Namen der Religion und göttlicher Werte errichtet, fügte er hinzu. Raisi machte diese Äußerungen, während Iraner aus allen Gesellschaftsschichten im ganzen Land auf die Straßen gingen, um den 43. Jahrestag der Islamischen Revolution zu feiern, die 1979 das frühere, von den USA unterstützte Pahlavi-Regime stürzte. Die Feierlichkeiten begannen im ganz Iran am Freitagmorgen mit Motorrädern und Autos. Raisi stellte fest, dass es Iran immer gelungen sei, seine politische Unabhängigkeit zu schützen und dass die Islamische Republik eine entscheidende Rolle in der Region spiele. Der iranische Präsident betonte auch die nach Gerechtigkeit strebende und gegen Korruption und Unterdrückung kämpfende Natur der Islamischen Republik. Naftali Bennett: Es ist gefährlich, zum falschen Atomabkommen zurückzukehren. Während in Wien fieberhaft um eine Einigung im iranischen Atomprogramm gerungen wird, hat der israelische Ministerpräsident bei einem Treffen mit der deutschen Außenministerin die Rückkehr zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA als gefährlichen Fehler bezeichnet. Der israelische Premierminister Naftali Bennett sagte am Donnerstag bei einem Treffen mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, dass die Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 mit Iran ein Fehler sei, der die gesamte Region gefährden werde. Baerbock sagte später am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid in Al-Quds, dass die Atomgespräche ein Endstadium erreicht hätten und dass die Wiederbelebung des Atomabkommens trotz israelischer Bedenken zur Erhöhung der Sicherheit in der Region beitragen werde. Lapid behauptete, seine Regierung betrachte Iran nicht nur als nukleare Bedrohung für Israel, sondern für die ganze Welt. Als Antwort erwiderte Baerbock, sie glaube, dass die vollständige Wiederbelebung des Atomabkommens zur regionalen und israelischen Sicherheit beitragen wird. Sonst hätte es keine Verhandlungen gegeben. Außenministerin Annalena Baerbock traf im Anschluss an Gespräche in Al-Quds Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und Außenminister Riyad Maliki zu einem Gespräch. Sie rief Israelis und Palästinenser zum Dialog auf. Zahl der Todesopfer im Jemen hat sich verdoppelt, seit UN-Gremium Monitore abgebaut hat. Der norwegische Flüchtlingsrat NRC sagt, dass sich die Zahl der zivilen Todesopfer im Jemen fast verdoppelt hat, seit die Menschenrechtsorganisation der Vereinten Nationen ihren Überwachungsmechanismus in dem vom Krieg heimgesuchten Land aufgelöst hat. Am Donnerstag berichtete der NRC, dass 823 Zivilisten in den 4 Monaten vor dem Ende der Überwachung und 1535 in den 4 Monaten nach der Auflösung des Mechanismus getötet oder verletzt wurden. Der Bericht fügte hinzu, dass sich die Zahl der zivilen Opfer durch Luftangriffe im gleichen Zeitraum um das 39-fache erhöht habe. Der UN-Menschenrechtsrat stimmte im Oktober für die Auflösung einer Gruppe bedeutender internationaler und regionaler Jemen-Experten. Damit lehnte das Gremium erstmals seit seiner Gründung im Jahr 2006 einen Resolutionsentwurf ab. Experten glauben, dass Riad sich seinen Weg durch die Vereinten Nationen bahnte und die Weltorganisation dazu drängte, die Augen vor den jahrelangen saudischen Verbrechen im Jemen zu verschließen. Sie sagen, die saudische Bombardierung von Wohngebieten und die totale Blockade von Millionen Jemeniten seien klare Verstöße gegen das Völkerrecht. Russland wiederholt den Aufruf an das israelische Regime, die Angriffe auf Syrien zu stoppen. Das russische Außenministerium wiederholt Moskaus Aufruf an das israelische Regime, seine unaufhörlichen Angriffe auf syrischen Boden einzustellen und unterstreicht die geopolitischen und sicherheitspolitischen Auswirkungen der Operationen. Israels fortgesetzte Angriffe auf Ziele in Syrien geben Anlass zu großer Sorge. Sie stellen eine grobe Verletzung der Souveränität Syriens dar, sagte Sprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag, berichtete die russische Nachrichtenagentur ITAR-TASS. Syrien und das israelische Regime befinden sich aufgrund der seit 1967 bestehenden Besetzung der Golanhöhen des arabischen Landes im Krieg. Das israelische Regime unterhält eine bedeutende Militärpräsenz auf dem Territorium, das es als eine seiner Startrampen für Angriffe auf syrischen Boden nutzt. Sacharowa fügte ihren Bemerkungen hinzu, dass solche Aktionen, israelische Angriffe, auch ernsthafte Risiken für internationale Passagierflüge darstellen. Die Kampfflugzeuge des israelischen Regimes haben sich bei mehreren Gelegenheiten hinter vorbeifliegenden Flugzeugen versteckt, um einer Erkennung und einem Abfangen durch den Aufklärungsapparat und die Verteidigung des syrischen Militärs zu entgehen. Im vergangenen Februar musste ein Airbus A320 mit 172 Passagieren an Bord während eines israelischen Angriffs auf dem von Russland betriebenen Luftwaffenstützpunkt Himeimim in Syrien notlanden. Einmal mehr fordern wir die israelische Seite eindringlich auf, von einer solchen Anwendung von Gewalt Abstand zu nehmen, so Sacharowa abschließend. USA und Saudi-Arabien verschwören sich im Vorfeld der Wahlen gegen Hezbollah. Ein hochrangiger Hezbollah-Verantwortlicher hat die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien wegen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon kritisiert und betont, dass sich Washington und Riad im Vorfeld der Parlamentswahlen, die am 27. März stattfinden sollen, gegen die Widerstandsbewegung verschworen haben. Der Libanon ist ein offenes Feld für ausländische Einmischung. US- und saudische Amtsträger haben frei und offen Treffen mit Vertretern verschiedener libanesischer politischer Fraktionen abgehalten, sagte Scheich Nabil Rauk, Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Exekutivrates der Hezbollah, am Donnerstag bei einer Zeremonie im südlibanesischen Dorf Aita Ashab. Das Ziel solcher Treffen ist es, Lügen gegen die Hisbollah zu verbreiten, um die Widerstandsbewegung zu verleumden und einfache Menschen gegen die Gruppe auszuspielen. Scheich Rauk betonte, dass die Hisbollah daher keinen Grund sehe, die Parlamentswahlen im nächsten Monat zu verschieben. Anti-Hisbollah-Kampagnen werden im Vorfeld der Parlamentswahlen von außen gesponsert. Sie sind auf dem Vormarsch, je näher die Wahlen rücken, bemerkte er. Meinungsumfragen der Hisbollah im ganzen Libanon zeigten, dass die Ergebnisse der Wahlen der Zusammensetzung des derzeitigen Parlaments nahekommen werden, mit geringfügigen Änderungen, die die allgemeine Zusammensetzung nicht beeinflussen, sagte er. Die Gegner der Hisbollah hoffen, die von der Gruppe und ihren Verbündeten, einschließlich der christlich-freien patriotischen Bewegung von Präsident Michel Aoun, 2018 gewonnene Mehrheit zu stürzen. Russland-Ukraine-Gespräche in Berlin zum Donbass-Konflikt bringen keinen Durchbruch. Russische und ukrainische Unterhändler sagen, sie hätten nach 9-stündigen Marathongesprächen, die darauf abzielten, Wege zur Beendigung des seit langem schwelenden Konflikts in der ostukrainischen Region Donbass zu finden, keinen Durchbruch erzielt. Der russische Gesandte Dmitri Kosak sagte am Donnerstag vor Reportern in Berlin, es sei nicht möglich gewesen, die unterschiedliche Auslegung des Abkommens von 2015 durch Russland und die Ukraine zu überwinden, das darauf abzielt, die Kämpfe zwischen prorussischen Streitkräften und ukrainischen Regierungstruppen zu beenden. Bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen setzten außenpolitische Berater aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine die Gespräche im Normandie-Format fort, benannt nach dem Abkommen von 2015. Leider endeten fast 9 Stunden Verhandlungen ohne sichtbare, greifbare und in Dokumenten festgehaltene Ergebnisse, beteuerte Kosak. Sein ukrainischer Amtskollege Andriy Yermak sagte, die 4 Seiten konnten sich nicht auf ein gemeinsames Dokument einigen, fügte jedoch hinzu, dass sie die Gespräche fortsetzen werden, um die Pattsituation zu durchbrechen. Der langjährige Konflikt in den ostukrainischen Regionen Donetsk und Luhansk, die zusammen als Donbass bekannt sind, schwelt trotz eines angeblichen Waffenstillstands weiter. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 3 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Islamische Revolution im Iran kurz vor ihrem Jahressieg. Ein Gespräch mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den 4. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Sicherlich sind aber hier auch hierzulande Fehler gemacht worden. Was ist Ihrer Ansicht nach falsch gemacht worden?
Also zunächst einmal ist es so, zur Schahzeit wurden enorm viele Fehler gemacht, aber das waren nicht die Fehler der Iraner, das waren die aufgezwungenen Fehler der Kolonialisten. Jetzt, in den letzten 43 Jahren, sind auch Fehler gemacht worden. Aber es sind die Fehler der Iraner. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Ja? Die eigenen Fehler kann man auch selbst wieder korrigieren. Wohingegen fremde Fehler, die dann auch noch aufgezwungen werden, weiterzuführen, man so nicht ohne weiteres korrigieren kann. Das heißt, wenn zum Beispiel das Parlament einen Fehler macht, dann kann man auch durch das eigene Parlament diesen Fehler wieder korrigieren. Wenn Sie mich fragen, werde ich Ihnen jetzt eine überraschende Antwort geben. Und das mag vielleicht viele Iraner überraschen, aber meiner Meinung nach der größte Fehler, den ein Teil der Iraner macht, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, wie viele das sind, aber der größte Fehler, den ein Teil der Iraner macht, ist, dass sie Imam Khamenei, Gott schütze ihn, nicht die Stellung in ihrem Herzen geben, die er haben müsste. Klar, er wird als ein gerechter Anführer gesehen, er wird als eine wichtige Persönlichkeit gesehen, von manchen mehr, von anderen mehr, von anderen weniger, aber dass er wirklich der Vertreter des 12. Imams auf Erden ist, dass er Imamul Umma ist, dass er unser Muslim Ibn Aqil ist, der nach Kufa vorgeschickt wurde. Und wenn die Kufiten damals Muslim Ibn Aqil so behandelt hätten, wie sie den erwarteten Imam behandeln, wenn sie ihn so geschützt hätten, wie sie den erwarteten Imam schützen, wenn sie wirklich ihn so geliebt hätten, wie sie Imam Hussein Vorgaben zu lieben, dann wäre Imam Hussein auch gekommen. Und genau das Gleiche haben wir heute. Wir haben unseren Muslim Ibn Aqil. Er ist da. Er ist geschickt worden zu uns vorab. Und wenn wir ihn so behandeln, als wenn er der 12. Imam ist, wenn wir ihn so lieben, wenn wir ihn so unterstützen, wenn wir uns so einsetzen für ihn, als wenn er der erwartete Erlöser ist, dann wird der Erlöser auch kommen. Und wenn Sie mich nach einem Fehler fragen, ist das meiner Meinung nach der größte Fehler, den noch einige Iraner, ich betone einige, nicht alle, einige Iraner noch tun. Und hier gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern, inshallah.
Herr Delva-Otokos, wie sehen Sie die Perspektive, die Zukunft der Islamischen Republik?
Die Perspektive der Islamischen Republik Iran ist die Perspektive des Islam auf dieser Erde. Wir bereiten alles darauf vor, dass der Erlöser bald erscheinen möge. Möge er bald erscheinen. Die Iraner, die jedes Jahr diesen wunderbaren Friedensmarsch im Irak von Najaf nach Karbala mitlaufen, besuchen natürlich dann auch Kufa. Und in Kufa gehen sie zu der Masjid al-Sahla, das heißt eine ganz besondere Moschee, einzigartig dieser Art auf der Erde, jetzt gar nicht von der Architektur, sondern von dem, was dort geplant ist. Dort gibt es Büros ohne Ende, die alle unbesetzt sind. Und da fragt man sich, was soll das? Warum sind da viele Büros und die sind noch nicht besetzt? Naja, es wird halt der Weltsitz der Weltregierung aufgebaut, des erwarteten Erlösers. Und wenn Sie das jetzt hier im Westen erzählen, dann erklären die Leute Sie natürlich für verrückt. Aber die Menschen in der Islamischen Republik Iran, die das zum größten Teil finanzieren, und auch die Iraker, glauben fest daran. Und dieser Glaube muss noch fester werden. Und dann sehe ich eine blühende Zukunft für uns. Ich habe die ähnliche Prognosen in den letzten Jahren von mir gegeben, durfte das Alhamdulillah, Gott sei Dank, und ich sehe die Früchte. Wenn manche Menschen diese Früchte nicht unbedingt sehen, so nur deswegen, weil sie es gewohnt sind, das halb leere Glas zu sehen und nie auf das halb volle Glas schauen. Inzwischen ist das Glas nicht nur halb voll, sondern es strahlt wirklich aus in viele, viele andere Länder. Auch Länder, die noch viel westlicher orientiert sind, als es die Islamische Republik Iran jemals war. Auch die wenden sich immer mehr dem Islam zu. Die Muslime sind dankbar, wieder Muslim sein zu dürfen und interessieren sich immer mehr für die islamischen Regeln. Und insofern sehe ich wirklich für uns alle, inshallah, aber in meinem Alter sagt man für unsere Kinder und für unsere Enkel noch mehr, eine blühende Zukunft, inshallah.
Vielen Dank, Herr Dr. Otokos, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Siegesdekade, Beginn der 15. Jahrhundert nach der Hijra. Im 14. Jahrhundert nach der Hijra und dem iranischen Sonnenkalender, also März 1921 bis März 2021, haben wir einen großen Wandel in der islamischen Welt und der Welt der Politik erlebt. Die Islamische Revolution siegte und die Islamische Republik Iran entstand. Ihr Gründer Imam Khomeini bezeichnete dies als ein großes Geschenk Gottes an die iranische Nation. Die Islamische Revolution in Iran siegte im Februar 1979 in einer Zeit, in der zwei Supermächte die internationalen Beziehungen beherrschten. Der Westblock, angeführt von den USA, zu dem die europäischen Länder gehörten, und der Ostblock unter sowjetischer Führung. Grundlage des Westblocks war der Kapitalismus, der sich nach der Renaissance in Europa entwickelt hatte. Sein Hauptfeind war die sozialistische Staatsordnung, welche 1917 nach der Revolution in Russland entstanden war. Die beiden Supermächten waren weltweit so mächtig, dass ihnen jedes größere politische Ereignis unterworfen war. Keiner hatte daher mit einer großen Religionsbewegung gerechnet. Aber das gewaltige Ereignis der zeitgenössischen Weltgeschichte trat ein. Die Welt erlebte in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts den Sieg der Islamischen Revolution im Iran, der sich unabhängig von Ost und West ereignete. Alle dachten zunächst, diese Revolution habe lediglich das Schah-Regime gestürzt, aber heute sieht man, dass sie weit darüber hinausgeht und dass dank des Widerstandes der iranischen Nation und der Bedeutung der Grundsätze und Grundlagen der Revolution der Imperialismus sich auf dem Rückzug aus der islamischen Welt befindet. Und in den Säulen der Existenz des zionistischen Regimes ist ein Knacken zu hören. Das Besondere an der Islamischen Revolution ist ihr geistiger und kultureller Rückhalt, der sich außerhalb der Blockaufteilung von Ost und West bewegte. Die Islamische Revolution verknüpfte Religion und weltliches Leben und kündigte ein neues Zeitalter an. Sie ging aus der Religion hervor, wurde von einem Religionsgelehrten angeführt und vom Volk unterstützt. Die Islamische Revolution erkennt nur Gott als den Herrscher und den Schöpfer des Daseins an. Daher lehnt sie es ab, sich einem anderen als ihm zu unterwerfen. Dem Anführer der Islamischen Revolution dienten die Anweisungen Gottes im Heiligen Koran als Orientierung für die Art der Regierung, auswärtige Beziehungen, Rechte der Bürger und der Gesellschaft und so weiter. Das Revolutionsoberhaupt hat als befugter Rechtsgelehrter die islamische Gesellschaft und die Ideale der Islamischen Revolution zu schützen. Seit den über 40 Jahren nach dem Sieg der Revolution hat sich die Bevölkerung als tapferer Verteidiger der Unabhängigkeit und Kämpfer gegen Unrecht erwiesen. Härten haben sie nur noch standhafter gemacht. Märtyrer Rossem Soleimani sagt, dass das Revolutionsoberhaupt beim Aufstieg zu den Gipfeln eine wichtige Rolle übernimmt, aber noch wichtiger seine Wegbegleiter sind, ohne die sich der Gipfel nicht erreichen lässt. Zweifelsohne hätte sich die Revolution ohne Unterstützung der Bevölkerung nicht immer weiter festigen können. Viele junge Menschen in diesem Land haben in der heutigen Welt, die mit Geldgier und Gewalt und Betrug angefüllt ist, ihre Tapferkeit bewahrt und unter Einsatz ihres Lebens die religiösen und menschlichen Werte wie Wahrhaftigkeit, Opferbereitschaft und Märtyrertod verbildlicht. Vielleicht lassen sich diese Revolutionen ihre Freunde und Verbündeten mittels dem Vers 29 der Sure 48 beschreiben, nämlich: Mohammed ist Allahs Gesandter, und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. Wir befinden uns beim zweiten Schritt der islamischen Revolution und haben das 15. Jahrhundert im iranischen Sonnenkalender begonnen. Es spricht viel dafür, dass die islamische Welt und die Muslime eine gute Zukunft vor sich haben und wir im 15. Jahrhundert einen weiteren großen Wandel erleben werden, der den Islam erneut aufleuchten lässt. Imam Khomeini hat schon im vergangenen Jahrhundert gesagt: Das kommende Jahrhundert wird dem Islam gehören. Und der Islam wird die elementaren Schützengräben der Welt einen nach den anderen erobern. Heute bezeichnet Ayatollah Khomeini dieses Jahrhundert als das Zeitalter des Aufbaus der Zivilisation in der islamischen Welt. Er sagt, dass diese Zivilisation dann Gestalt annehmen wird, wenn sich die muslimischen Völker zusammentun. Die Anstrengungen der islamischen Gelehrten erwecken Hoffnung auf Erreichung dieses Zieles. Die Zukunftsperspektive der islamischen Revolution ist die Rückkehr der prächtigen Zivilisation, welche eine der wichtigen Errungenschaften des Islams in der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Der Islam hat einmal viele Gebiete verwaltet und er gilt als eines der glänzenden Bindeglieder der menschlichen Zivilisationen. Die islamische Zivilisation hat dank der Lehren des Korans und der Initiative der Muslime Verbreitung gefunden und mit ihrem raschen Wachstum weltweit eine politisch, wirtschaftlich und kulturell neue Debatte eröffnet. Der Islam erreichte eine hohe einflussreiche Position. Künstler und Handwerker, Philosophen, Geographen, Chemiker und Physiker zusammen mit anderen Gelehrten der islamischen Welt und zusammen mit Kaufleuten trugen erheblich zum Fortschritt bei. So in Landwirtschaft, Handwerk und Seefahrt, ebenso wie in Philosophie, Soziologie, Medizin und so weiter. Die muslimischen Gelehrten haben im goldenen Zeitalter des Islams die Wissenschaft der Astronomie begründet. Heute strebt die islamische Staatsordnung dank des Glaubens und gestützt auf die islamische Soft-War-Bewegung und Produktion von islamischem Wissen nach der Wiederherstellung der ehemaligen Größe. Die Islamische Republik Iran gehört zu den Ländern, deren Kultur auf Weisheit und Verstand basiert. Seit 1000 Jahren besitzt das Land Gelehrte und Weise Und diese reiche Kultur wird auch in Zukunft der Kultur und Kunst als Rückhalt dienen und zu den Merkmalen der modernen Zivilisation gehören. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts im iranischen Sonnenkalender hat sich die Islamische Revolution auf hunderte von Projekten des Aufbaus, der Forschung und Lehre, der Kultur und Kunst, ebenso wie auf Erfolge in Wissenschaft und Technologie, auch auf internationaler Ebene stützen können. Die Islamische Revolution betont Weisheit und Vernunft als wichtigste Grundlage des Lebensstils in der modernen islamischen Zivilisation. Der dschihadhafte Einsatz in der Wissenschaft ist das Wegelicht der islamischen Zivilisation. Wissenschaft stärkt die Gesellschaft, in deren Besitz sie ist. Daher muss Wissen erworben, produziert und exportiert werden, und man darf nicht lediglich Konsument von Wissen bleiben. Man sieht, dass die Islamische Revolution bei ihrem zweiten Schritt die geografischen Grenzen Irans überschritten hat. Aufgrund ihrer Erstarkung kann sie mehr denn zuvor das Fundament für die große islamische Zivilisation legen. Es steht fest, dass im 15. Jahrhundert die unterdrückerischen politischen Systeme nicht mehr mit den bisherigen Methoden über andere Länder herrschen können. Die Islamische Revolution hat nach mehr als 4 Jahrzehnten viele vom Feind geschaffenen Hindernisse überwunden und konnte gestützt auf ihr menschliches und materielles Kapital und durch Einsatz der Faktoren für den Zivilisationsaufbau die geeigneten Bedingungen für die Wiederbelebung und den Neuaufbau der islamischen Zivilisation schaffen. Es ist zu erwarten, dass die Islamische Revolution das kulturelle Milieu für die erneute Verwirklichung einer Zivilisation, die menschlich ist und Gottes Willen entspricht, schaffen und vorstellen kann, eine Zivilisation, deren religiöse und revolutionäre Wesensart das Bindeglied für alle Religionen und Kulturen ist. Wenn die muslimischen Völker der Welt eine moderne islamische Zivilisation vorstellen, wird diese die Oberhand über die materielle, irreführende westliche Zivilisation gewinnen. Und die Völker der Welt werden sie begrüßen, denn die islamische Zivilisation fußt entgegen der materialistischen des Westens auf der Immaterialität, der Moral und dem Glauben an den einen Gott. Eine solche Zivilisation wird für den eigenen Fortschritt nicht die Rechte der anderen Völker verletzen. Und sie wird nicht die Wissenschaft in den Dienst von illegalen, unmenschlichen Interessen stellen oder die Wissenschaft für sich monopolisieren. Der Geist der islamischen Zivilisation und Kultur ist religiös und göttlich. Und so bahnt sie diese Zivilisation durch ihre Wirkung auf die Überzeugungen der Menschen und die menschlichen Gemeinschaften ihren Weg. In Wahrheit verfolgt die islamische Revolution ihren historischen Auftrag, nämlich die Gründung der modernen islamischen Zivilisation, welche auf das Erscheinen des verheißenen Weltenretters vorbereitet. Mit den Worten des Revolutionsoberhauptes: Zweifelsohne kann die islamische Zivilisation den Schauplatz betreten und mit den gleichen Methoden, wie es den großen Zivilisationen der Geschichte gelang, die Bühne des Lebens zu betreten, ein Gebiet einzunehmen und dort ihren Segen oder ihren Schaden zu bewirken, kann auch dieser komplizierte, lange und mühevolle Prozess vollzogen und diese Stufe erreicht werden. Allerdings wird die islamische Zivilisation erst in jener Ära vollständig sein, in der der Weltenretter Imam Mahdi erscheint. In der Ära seines Erscheinens wird es die wahre islamische Zivilisation und die wahre islamische Welt geben. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück anlässlich des Jahrestages des Sieges der Islamischen Revolution von einer Chorgruppe mit dem Titel Allah, Allah. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Javad, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Der Monat Rajab, in dem wir uns befinden, gehört zu den segensreichen Zeiten, die Gott seinen Diener zur Verfügung gestellt hat, damit er durch seine Hinwendung zu Gott in seine Nähe zu gelangen versucht. In diesem Monat gibt es besondere Anlässe im Zusammenhang mit den Edlen aus dem Hause des Propheten. Diese bieten die Gelegenheit, über Werk und Leben dieser Auserwählten nachzudenken und ihrem Weg zu folgen. Die Imame hatten fruchtbare Wirkung auf den geistigen Fortschritt der islamischen Gesellschaft, wahrten die Botschaft des Korans und die Tradition des Propheten und schützten die Religion vor Abweichungen. Die Reinen aus dem Hause des Propheten standen untrennbar mit Bündnis zum Koran. Sie kannten die vielsichtige Bedeutung der Offenbarungsverse und waren die eigentlichen Ausleger dieser Himmelsschrift. Wir danken Gott für diese auserlesenen Menschen und bitten ihn, lass uns noch mehr mit dem vertraut werden, was der Prophet und die Edlen aus seinem Hause lehren. Einer der edlen Nachkommen des Propheten war Imam Muhammad Taghi alayhi salam. Er wurde am 10. Tag des Monats Rajab, der 2009 mit dem 4. Juli zusammenfällt, in Medina geboren. Das war nach islamischer Zeitrechnung 195 nach der Hijra, ca. 811 nach Christus. Wir gratulieren zu diesem schönen Anlass. Nach vielen Jahren wurde Imam Reza alaihi salam im Alter von 47 ein Sohn geboren. Er nannte ihn Javad. Javad bedeutet sehr großmütig. Imam Javad machte seinem Namen alle Ehre. Er war so großzügig, dass er nicht wartete, bis jemand ihn um etwas bat, sondern ihm von sich aus im Voraus half. Imam Javad war erst 5 Jahre alt, als der Abbasiden-Kalif Mamun seinen Vater Imam Reza alaihi salam unter Zwang von Medina in Arabien nach Khorasan im Iran holte. Als Mamun seinen Vater vergiftet hatte, ging der Auftrag für die geistige politische Lenkung der Muslime, das Imamat, von dem Märtyrer Imam Reza auf seinen kleinen Sohn über. Auch wenn Imam Reza kein Prophet war, so erinnert dies daran, dass Jesus als Kind und Johannes als Heranwachsender zu Propheten wurden. Gott der Weise lässt aufgrund seiner wohlwollenden Planung einige seiner Diener schon in der Kindheit zur geistigen Große gelangen. Ein bekannter Mann namens Ali ibn Asbad berichtet Folgendes. Als ich Imam Javad alaihi salam begegnete, habe ich ihn mir genau angeschaut, um ihn seinen Anhängern in Ägypten beschreiben zu können. Da dachte ich bei mir, wie ist es möglich, dass jemand in diesem geringen Alter die schwierigsten Fragen über Wissen und Religionsrecht beantworten kann und die geistigen Probleme löst? Da kam der Imam und setzte sich zu mir. Er wusste, was in meinem Geiste vorgeht und sagte, »O Ali ibn Asbad, Gott schickt Beweise für das Imamat der Imame, so wie er Beweise für die Berufung der Propheten zu ihrem Auftrag geschickt hat.« Dann trug er den Vers 12 aus der Sure Maryam, Sure 19 vor, in der darüber geschrieben steht, dass Gott dem Propheten Johannes schon als Kind Weisheit gab. Anschließend sagte er, ja, es kann sein, dass Gott jemandem als Kind Weisheit schenkt und es kann auch sein, dass er sie jemandem im Alter von 40 Jahren verleiht.
Auch die Gelehrten anderer Religionen waren über das hohe Wissen Imam Javads sehr erstaunt. Sobald sie ein wenig von seinem Wissen kennengelernt hatten, bekannten sie, dass Gott ihm dieses Wissen beschert hat. Bei jeder Gesprächssitzung mit Gelehrten löste Imam Javad zahlreiche Fragen aus dem Bereich Wissen und Religionsrecht. Zur Zeit Imam Javads herrschten zuerst der Abbasiden-Kalif Mamun und nach ihm Mu'tasim. Beide fürchteten sich vor dem engen Kontakt zwischen Bevölkerung und dem Imam, denn Imam Jawad schwieg ebenso wenig wie seine edlen Vorväter gegenüber der Volksverdummung und Unterdrückung der Abbasiden und enthüllte selbst unter den härtesten Bedingungen für die Bevölkerung die Wahrheit. Über die Ablehnung von Unrecht und Tyrannei hat er gesagt: Der Unterdrücker des Rechtes, jener, der ihm hilft, zu unterdrücken, und jener, der mit der Unterdrückung einverstanden ist, sie alle teilen sich eine Sünde, nämlich die Unterdrückung. Der Abbasiden-Kalif Ma'amun holte Imam Jawad zu seinem Regierungssitz nach Bagdad, denn er wünschte sich eine bessere Kontrolle über den Kontakt zwischen Imam Jawad und den Gelehrten und der Bevölkerung. Dadurch konnte er die Bevölkerung aber nichts vormachen. Imam Jawad war überall unter den Muslimen beliebt, auch wenn sie hunderte von Kilometern von ihm entfernt waren. Alle konnten ihn um seinen Rat bitten. Ein Mann namens Bekr ibn Saleh berichtet: Ich schrieb Imam Jawad in einem Brief: Mein Vater ist kein Muslim. Er ist sehr eigenwillig und befehlerisch und geht auch mit mir, der ich zu euren Anhängern gehöre, sehr hart um. Betet für mich und sagt mir, was ich tun soll. Soll ich meinem Vater gegenüber geduldig und nachsichtig bleiben oder soll ich ihn verlassen? Imam Jawad antwortete: Ich habe den Inhalt deines Briefes über deinen Vater verstanden. Ich bete unentwegt für dich. Wisse, dass es besser ist, Nachsicht und Geduld zu üben. Mit jeder Schwierigkeit geht auch Erleichterung einher. Sei geduldig, denn den Gottesfürchtigen wird ein guter Ausgang beschert. Gott möge deinen Schritt auf dem Wege, den du gehst, festigen. Bekr ibn Saleh berichtet weiter: Dank des Gebetes des Imams hat Gott daraufhin meinen Vater so freundlich zu mir gestimmt, dass er mich an nichts mehr zu hindern versucht hat. Es ist sehr wichtig, sich von Menschen, die keinen Glauben besitzen und die keine Freundschaft würdig sind, fernzuhalten. So wichtig, dass Imam Jawad sagt: Enthalte dich der Freundschaft zu einem schlechten Menschen. Er ist wie ein gezückter Säbel, der schön aussieht, aber dessen Wirkung übel ist. Über die Gesellschaft mit schlechten Menschen sagt er auch: Der Verkehr mit bösen Leuten erweckt Misstrauen gegenüber den guten Menschen und Auserlesenen. Imam Jawad hinterließ nach seinem Märtyrertod mit 25 Jahren ein großes geistiges Erbe, bestehend aus überlieferten Prophetenworten und seinen kostbaren Weisungen. Fast 100 Gelehrte und Überlieferer schöpften aus seinem Wissen und hielten es in Werken über die verschiedenen Zweige islamischer Wissenschaften fest. Lassen Sie uns unseren Beitrag noch mit zwei Weisheiten von Imam Jawad krönen. Er hat gesagt: Du bist vor Enttäuschung sicher, wenn du nachdenkst, bevor du handelst. Das Vertrauen auf Gott ist eine Sprossenleiter zur Vervollkommnung. Wer auf Gott vertraut, dem gibt Gott frohe Zuversicht, und wer sich zuversichtlich auf Gott stützt, dem genügt Gott bei allem Tun. Thank you.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Re ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.